Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
An diesem Wochenende haben die Six Nations begonnen. Mit dem Spiel Frankreich gegen Wales, dann auch mit dem Spiel Schottland gegen Italien und mit dem Spiel Irland gegen England. Und es gab drei wirklich herausragende Ergebnisse, über die wir sprechen müssen. Und das tue ich jetzt wie während der gesamten Six Nations mit unserem Experten aus dem Podcast Vorpass mit Donald Peoples. Hallo Donald.
Hi Andreas.
Donald, das war schon mal ein ganz schönes Auftaktwochenende.
Ja, auf jeden Fall so. Also ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen. Das ist auf jeden Fall ein von meinen Lieblingsjahreszeiten auf jeden Fall und es hat auf jeden Fall ordentlich geliefert an Spannung auf jeden Fall das Wochenende.
Zwei von drei Ergebnissen waren so vielleicht nicht erwartet worden, beziehungsweise das eine Ergebnis war nach 40 Minuten nicht erwartet worden, das andere Ergebnis war gar nicht so erwartet worden und das, über das sprechen wir als erstes, nämlich über den Klassiker Irland gegen England im Aviva Stadium. In Irland wurde gespielt und die Iren, die letztes Jahr so hervorragend gespielt haben, die letztes Jahr den Grand Slam gewonnen haben, dann im November dann auch bei den November-Tests gegen Neuseeland gewonnen hatten, trafen auf eine Mannschaft aus England, die nicht so richtig wusste, wo sie steht. Sie haben im November überzeugt, als sie nur knapp verloren haben gegen Neuseeland, aber insgesamt war es dann doch ein Fragezeichen, wie könnte England abliefern. Letztes Jahr gab es den enttäuschenden fünften Platz, nachdem man wirklich während der gesamten Six Nations nicht so richtig in Fahrt kommen konnte. Und dann war man gespannt, kurz vor der Weltmeisterschaft in Japan, wie könnten die Engländer auf dieses Spiel reagieren. Sie gewinnen am Ende mit 32-20 und das ist sogar in der Höhe vielleicht sogar verdient. 32-13 stand es zwischendurch, kurz vor Schluss haben die Iren noch den Versuch zum 32-20 gelegt. Aber insgesamt, Donald, war das eine sehr überzeugende Leistung der Engländer?
Ja, also auf jeden Fall von Minute 2 an oder wann wir gleich das erste Versuch gelegt haben, war es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich zu sehen, dass England nicht nur Statisten dastehen wollten, sondern einfach was liefern wollten. Also hat man auf jeden Fall gesehen, dass die auf jeden Fall sehr hungrig waren. Und ich glaube mal, so die letzten zwei Jahren, also gegen Irland zu verlieren, hat auf jeden Fall irgendwas aufgebaut bei den Jungs von Eddie Jones und die hatten auf jeden Fall eine Rechnung offen.
Ja. Johnny May hatte mit einem Versuch nach 90 Sekunden für einen Paukenschlag gesorgt in diesem Spiel und dann hat es das Aviva Stadium erstmal ein bisschen ruhiger gestellt. Owen Farrell konnte erhöhen, dann gab es in der 10. Minute den Penalty-Kick von Johnny Sexton, der auf 3-7 verkürzen konnte und dann die gelbe Karte für Tom Curry. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, ja, jetzt können die Iren das ausnutzen und können ihrerseits in Führung gehen. Das haben sie auch geschafft. Durch Kieran Healy haben sie in der 24. Minute allerdings erst die Führung erzielt. In dieser gesamten Überzahl, die sie hatten, in den 10 Minuten, konnten die Engländer dagegenhalten. Hat dich das überrascht?
Ja, und nein, gleichzeitig. Also es hat mich überrascht, dass England trotzdem so stark geblieben ist. Aber was mich noch mehr überrascht hat, ist, dass Irland sich wirklich so klein, keinen wirklichen Antwort oder Plan B hatten, auf was die Engländer machen. Also das mich hat wirklich, also bis spätestens die erste, also wo die erste Halbzeit vorbei war, hat man gesehen, dass Irland irgendwie so, ja, nicht so reaktionsfähig waren, auf was gegenüberstanden. Also bei der gelben Karte war es okay, jetzt ist einmal weniger, mal so kann das halt entweder so einen Versuch Unterschied geben oder, ne, also England auf jeden Fall gut verteidigt, aber grundsätzlich hätte Irland sehen können, okay, die Engländer wollen halt diesen Line Speed halten, also wirklich schnell draufgehen, gute Verteidigung aufbauen, die ersten Ballempfänger halt so unter Druck stellen und solches. Und Irland hat irgendwie so das gesehen, aber irgendwie keine Reaktion drauf gestellt. Und England hat dann einfach mal sozusagen gesehen, okay, Irland spielt einfach deren Plan von Minute 1 bis Minute 40 durch. Und die haben so eine Taktik, um dagegen zu wirken. Und deshalb war es halt einfach mal so relativ leicht für die Engländer, ja, also vorherzusehen, was Irland so macht. Also da war ich selber überrascht, dass sozusagen Irland keine Reaktion darauf gestellt hatte, weder in der Zeit, wo die gelbe Karte war, beziehungsweise bis zum Ende der ersten Halbzeit.
Was mich sehr überrascht hat, gerade auch in der ersten Halbzeit, die Engländer waren in der Defensive meiner Meinung nach sehr, sehr gut und die Iren konnten sich nicht darauf einstellen. Du hast es gerade so ein bisschen erwähnt. Und was mich auch noch überrascht hat, mit welcher Zäckigkeit die Engländer am Start waren. Ich kann gar nicht so einen richtigen anderen Begriff dafür wählen als Zäckigkeit, weil sie waren sehr, sehr aggressiv in ihren Angriffen. Ja. Die gelbe Karte für Tom Curry zum Beispiel war ja auch ein Zeichen dafür. Auch Murray Tioje aus der zweiten Reihe der Engländer war sehr, sehr aggressiv und hat sich auch von seinen Emotionen dann auch leiten lassen. Das hat mich überrascht. Hat das vielleicht auch die Iren überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache, wenn wir halt zurückblicken, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren gegen Neuseeland, wo es gab wirklich ein Spiel, wo Neuseeland nur wirklich High Hits gemacht haben und wirklich so Late Tackles und so alles und haben die in Neuseeland gerade gewonnen. Ich glaube, das ist halt so irgendwie so ein bisschen eine Basis, was England benutzt hat. Also wenn man Irland so wirklich so mit ein paar so grenzwertige Sachen noch so wirklich beeindrucken kann, dann hat Irland irgendwie nicht so drauf reagiert. Also du hast es auch gerade erwähnt, ne? Also diese gelbe Karte, das Tackling, also auf jeden Fall würde ich immer sagen, gelb wurde ich auf jeden Fall. Aber es war so ein Zeichensetzen, auch so später hat man gesehen, dieses eigentlich, könnte man auch so sagen, fragwürdige Kollision sozusagen von Otoji auf Earls, wovon er auch sich verletzt hat natürlich. Und so ein paar so Late Tackles, es war so eine Sache, es ist nicht, dass ich sagen will, okay, der Schiedsrichter hat was Großes verpasst. Man hat einfach gesehen, die haben so richtig am Rande der so Wasserlauf da gespielt und einfach dadurch haben Irland irgendwie so, waren die halt so schüchtern oder irgendwie gleich so Angst, ne? Also hat sie irgendwie diesen Taktik, dass sie einfach wirklich alles auf eine Karte setzen, hat Irland auf jeden Fall groß überrascht.
Ja, und du hast es gesagt, sie haben so ein bisschen am Rande der Legalität alles ausprobiert. Ja. Und das ist ja alles regelkonform noch, was sie gemacht haben. Wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass das die Regeln überschreitet, dann muss er eingreifen, dann muss er auch gelbe Karten verteilen, beziehungsweise muss Penalties verteilen. Er hat in der 12. Minute Tom Curry vom Platz gestellt für 10 Minuten, aber danach ist nichts mehr passiert. Und die Engländer wurden halt so ein bisschen gelassen. Und dann hatte ich das Gefühl, haben sie den Iren den Schneid abgekauft.
Ja, das ist halt so das Ding, ne? Also man kann halt nur nur spielen, was der Schiedsrichter hat letzten Endes pfeift. Und wie gesagt, ich will halt nicht drauf gehen, dass nur der Schiedsrichter falsch gemacht hat. Aber England hat sich eingestellt, wir werden halt wirklich harte Tackling setzen, ein paar Late Hits oder so, irgendwas, so Kleinigkeiten zu machen. Dann gucken wir mal, wie der Schiedsrichter reagiert. Eigentlich hat er genau nach der gelben Karte nicht so viel gesagt, okay, hey, bei dem nächsten, das geht halt so nicht oder so. Die haben einfach drauf und Irland hat einfach darauf gewartet, okay, der Schiedsrichter wird das schon pfeifen oder wir werden schon einen Weg finden und das, was wir auch am Anfang angesprochen hatten, diese Reaktionsfähigkeit hat bis zur ersten Halbzeit irgendwie gar nicht stattgefunden, aber was mich noch mehr überrascht dann, um es ein bisschen weiterzuziehen, war halt, dass dann in der Halbzeit, dass zum Beispiel vom Trainerteam sozusagen nicht die Infos gekommen sind, warte mal Jungs, England ist wirklich heiß drauf heute, die werden halt Blitzverteidigung machen, die werden wirklich Linespeed schaffen, haben die geschafft, aber hier sind so ein, zwei Sachen, die ihr dagegen nutzen könnt und ne, also ich bin halt kein mega Rugby-Experte, aber ich weiß, dass es ein Ding gibt, wenn halt so ein Linespeed kommt von der Verteidigung, da kann man immer noch probieren, so einen kleinen Chipkick hinten, ein bisschen offene Fläche zu finden, vielleicht mittendrin mit Sexton und auch die beiden Innen so durch die Mitte zu probieren, weil erst wenn man das macht, überlegt sich doch nochmal ein zweites Mal ein Henry Slade, ob er raufblitzt. Wenn du weißt, okay, es könnte halt sein, dass Sexton doch diesen Chipkick durch die Mitte macht, das ist eine Taktik, die wir weiterführen wollen, und dann kommt dieses Linespeed wieder als negativer, weil die Suits schnell draufblitzen, lassen halt Platz hinter sich offen. Da wäre so eine Taktik, was Irland vielleicht nur angedeutet hat, aber nicht weiter durchgeführt hat. Und das ist halt einfach mal dieses, was ich als Reaktion halt nicht gesehen habe von Irland. Einfach, okay, was wir probieren, diese tiefere Mann anzuspielen, das bringt halt nichts. Wir werden nur gefangen hinter der Linie und verlieren 10 Meter Platz.
Ja, also war es am Ende dann auch so ein bisschen die fehlende Varianz bei den Iren, dass sie wirklich darauf überhaupt nicht reagiert haben, dass sie körperlich angegangen worden sind von den Engländern?
Ja, also das ist wirklich, also ne, also ein bisschen, also man kann da diese Neuseeland-Spiel wieder anschauen oder die Highlights gucken, das hat so ein bisschen, da wird hart auf hart gemacht und normalerweise, wenn man so Clubmannschaften hat, so sieht, also bei Munster oder bei Leinster sieht man, dass sie immer so eine Reaktion dazu zeigen, aber hier bei Irland gestern hat mir leider gefehlt, also da hat auf jeden Fall, wie Eddie Jones die Engländer aufgestellt hat, auf jeden Fall viel besser gewirkt.
Mit 17-10 waren die Engländer in die Halbzeit gegangen, dann gab es den Johnny Sexton Penalty zum 13-17 und dann gab es zwei Versuche hintereinander von Henry Slade, unterbrochen noch von einem Penalty Kick von Owen Farrell und dann stand es 32-13. Der Versuch in der 79. Minute von John Cooney, der kam dann zu spät. Es stand am Ende 20-32. Die Iren haben alles versucht, um den Defensivpunkt noch zu holen, aber am Ende ist es der englische Sieg mit 32-20 und man muss es sagen, eine kleine Überraschung gleich zum Anfang dieser Six Nations.
Ja, also Überraschung, dass sie so hoch gewonnen haben, war eigentlich so überrascht, dass sie gewinnen, aber so deutlich sozusagen, das glaube ich, hätte auch keiner auf dem Schirm. Was ich nur noch dazu sagen will, ist, es hat diese herausgefangene Pass von Henry Slade, das könnte halt kriegsentscheidend werden, weil diesen Bonuspunkt gibt dann England 5 Punkte und egal wegen verlierender Bonuspunkte oder was auch immer von Irland, diese 5 Punkte gegen Irland zu holen, das ist schon ein mächtiges Zeichen für das Rest des Turniers.
Das ist ein mächtiges Zeichen. Mario Turgi, meiner Meinung nach mit der Spieler des Spiels gestern, musste in der 76. Minute dann ausgewechselt werden. Das war keine schöne Szene, da konnte man nicht so richtig gut hingucken in der Zeitlupe. Weißt du jetzt schon, ob er sich schwerer verletzt hat?
Nee, also nach dem Spiel haben beide Trainer so einfach so einen kurzen Überblick zu den Spielern gegeben und ich glaube erstmal werden wir halt abwarten bis zum Montag, bis die sozusagen diesen ganzen Scans und so durchgehen, bis wir halt so tiefere Informationen, aber ich glaube, das sieht etwas aus, dass er halt nicht gleich nächstes Wochenende wieder spielen kann.
Ja, Mario Turgi also musste dann ausgewechselt werden und die Engländer gewinnen mit 32-20. Etwas klarer noch gewannen die Schotten gegen Italien mit 33-20 am Ende im Murrayfield in Edinburgh. Und die Schotten haben hier dann auch den Offensivpunkt geholt, haben die ersten 5 Punkte geholt. Aber wir müssen darüber sprechen, sie hatten das Spiel über 60 Minuten im Griff. Dann gab es in der 70. Minute die gelbe Karte für Simon Birkan. Und dann konnten die Italiener noch rankommen und haben 3 Versuche noch gelegt und dann zum 33-20 verkürzt. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass die Italiener 50, 55 Minuten lang mithalten können, aber dass sie dann auseinanderbrechen. Das muss ein gutes Zeichen gewesen sein für die Italiener, hier noch 3 Versuche zu legen und beinahe hätten sie sogar noch einen Offensivpunkt geholt.
Ja, also auf jeden Fall positiv. Ich habe auch dann am Ende so die auch angefeuert, weil diese Punktdifferenz war echt so groß dafür, dass sie halt wirklich halt gut gespielt haben. Aber letzten Endes gibt denen halt ein bisschen Hoffnung für das nächste Spiel, dass sie auf jeden Fall Waffen haben, wirklich um zurückzuschlagen. Also diese 60-Minute-Marke hat man gesehen, dass beide Mannschaften so ein bisschen am Pumpen waren. Aber für mein Gefühl war es halt so ein bisschen, dass Schottland so ein bisschen, arrogant ist das falsche Wort, aber ein bisschen so von runter von Gas kam. Und deshalb haben ein bisschen erlaubt, dass Italien wieder ins Spiel kommt sozusagen.
Ja, aber ansonsten, die ersten 60 Minuten waren überzeugende Leistung von den Schotten, oder? Ich meine, sie haben zwischendurch die 3 Punkte kassieren müssen, aber danach ging es eigentlich nur noch in eine Richtung.
Ja, aber ich will halt nicht unfair sprechen, aber ich glaube, das hat nicht. Ich glaube, es gibt größere Tests, zum Beispiel auf jeden Fall nächstes Wochenende gleich Schottland-Irland, das hat so einen stärkeren Test. Italien, also ich glaube, das hat man schon gesagt, das ist vielleicht zu gut für die tiefere Six Nations und zu schlecht für die jetzige Six Nations. Das hat irgendwie so, das ist eine sehr schwierige Frage bei denen. Haben wir schon angesprochen, vielleicht die Gründen. Aber Schottland auf jeden Fall mit so Finn Russell und so wirklich lenkt das Spiel so wirklich wie ein Puppenmeister hat. Ja. Das war sehr schön anzuschauen, muss man sagen.
Ja. Über Italien und ihre Zugehörigkeit zur Six Nations wurde auch in den letzten Tagen wieder sehr viel gesprochen. Benjamin Morrill, der neue Boss der Six Nations, hat ausgeschlossen, dass Georgien Italien vielleicht ersetzen könnte. Er hat gesagt, nee, es ist gut so, wie wir im Moment aufgestellt sind und auch einen Abstieg bzw. Aufstieg hat er ausgeschlossen hier. Also wir werden uns auch in den nächsten Jahren dort mit Italien anfreunden müssen als im Moment noch nur Sparringspartner für die Teams, die anderen fünf Teams.
Ja, also jetzt ist halt, es kann halt so ein bisschen anders werden, wenn also zum Beispiel Italien zu Hause spielt, aber die Zeichen stehen eher dafür, dass es hat. Also ich meine, wenn man so das Spiel anguckt, gleich am Anfang hat er auch gedacht, okay, Italien, vielleicht haben sie was drauf, und dann hat man einfach gesehen, dass sie Sachen probiert haben. Das war sehr amateurhaft, also aus deren eigenen 22 so Sachen immer noch. Also sie haben das für den Schotten viel zu leicht gemacht, und da hat mir so ein gefehlt. Ich bin ein riesengroßer Fan von Conor O'Shea, aber ja, ich weiß nicht, ob sobald die Jungs die Kabine verlassen, ob sie sagen, ah, okay, der Trainer sagt das, wir machen was anderes, aber es irgendwie hat so ein bisschen ein Plan gefehlt. Es war ein bisschen willkürlich, hat so was da passiert ist, also, aber schwer zu sagen, ich spiele mit Herz, aber das bringt halt nicht immer genug.
Ja, es bringt leider überhaupt nicht genug. Am Ende, Tommaso Alan hatte für die ersten drei Punkte gesorgt, dann am Ende noch für ein paar Kicks, um das dann noch das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Guglielmo Palazzini hat noch einen Versuch hingelegt und Edoardo Padovani auch. Die Schotten gewinnen gegen Italien mit 33-20, holen auch den Offensivpunkt und haben auch die 5 Punkte.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Ein Spiel haben wir noch, und das war das Eröffnungsspiel aus der letzten Woche beziehungsweise vom letzten Freitag. Das war das Spiel Frankreich gegen Wales. Wir haben uns schon darüber unterhalten in der Vorschau, dass die beiden eigentlich halbwegs auf Augenhöhe spielen könnten, aber dass die Waliser eventuell dieses Jahr auch in der Lage sind, diese Six Nations zu gewinnen. Es gibt am letzten Spieltag das Spiel Wales gegen Irland und eventuell geht ja was für die Waliser. Aber 40 Minuten sah es so aus, als ob es hier eine derbe Klatsche geben würde. Die ersten 40 Minuten gehörten alleine den Franzosen. Louis Picamoll nach 5 Minuten konnte die ersten 5 Punkte aufs Scoreboard bringen für die Franzosen. Dann Johan Huguet mit dem nächsten Versuch in der 22. Minute. Dann gab es noch einen Penalty-Kick von Camille Lopez, der dann noch in der 40. Minute einen Drop-Goal draufsetzte. 16-0 stand es für Frankreich in der ersten Halbzeit gegen die Waliser. Was war da los mit Wales?
Das ist eine lange Liste. Es hat so ein bisschen, dass Wales sich nicht wirklich deren Spielsystem auf das Wetter angepasst hatten, meiner Meinung nach. Also zu oft haben sie so Sachen probiert. Also man hat gesehen, relativ deutlich, dass es sehr stark regnet, dass es sehr schlechte Verhältnisse sind, so für ein offenes Rugby-Spiel. Und da muss man immer so ein bisschen reagieren als Mannschaft und zu sehen, okay, jetzt so nochmal so irgendwie aus unserer 22 angreifen und hier nochmal ein Pop-Pass und hier und da so nochmal 50-50s machen, vielleicht unterbinden wir. Und da habe ich einfach gesehen, dass sie irgendwie sich nicht so angepasst haben auf die Bedingungen hat sozusagen. Frankreich hat auf jeden Fall das eiskalt ausgenutzt, auf jeden Fall.
Ja, die Franzosen haben in den ersten 40 Minuten dort dann wirklich alles ausgenutzt, was sie hatten. 16-0 zur Halbzeit führen, zu Hause im Stade de France, ja, vor fast ausverkauftem Haus. Das darf man eigentlich nicht verschenken.
Außer Hand geben, ja. Das Ding ist, wenn man überlegt, da wie viele Punkte beide Mannschaften auch liegen lassen hatten mit Kicks, dann das 16-0, ne? Es hätte, also wenn Frankreich nur, also war, muss man sagen, sehr überrascht, dass Morgan Parra so schlecht gekickt hat. Und dann auf Lopez haben die gewechselt. Ich weiß halt nicht, also da haben die auf jeden Fall einige Punkte liegen lassen, aber hast vollkommen recht, zu Hause 16-0, Halbzeit, dass du das aus der Hand gibst, ich weiß auch nicht. Wahnsinn, aber vielleicht hatten die Franzosen irgendwie ein Weihnachtsgeschenk vergessen für die Waliser und wollten es halt nachträglich überreichen. Ja. Weil so, also das von Huguet, das fand ich schon schlimm, ne? Also es war aber schwierig mit den Bedingungen, er rutscht halt, ne? Ball, es hat so wie ein Stück Seife, kommt halt raus. Das fand ich halt schon schlimm, aber das von Valamina, der Pass, ja, also für mich, wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich auf jeden Fall erstmal aus dem Kader, ja, entlassen sozusagen für sowas. Das ist unfassbar.
Du sprichst den letzten Pass an, den George North dann zum Versuch gelegt hat dann. in der 71.
Minute. Ich weiß nicht, wenn man das Video, also in dem Moment sieht man, okay, eigentlich braucht man nur so vom Stürmer den Ball festzunehmen und wirklich rein Kontakt dann wieder so eine Stabilität, eine Plattform aufbauen. Und der will halt irgendwie so Toulouse-Rugby spielen, so man spielt aus jeder Ecke, wirft halt so einen 30-Meter-Pass in der Luft einfach mal. Und meine Frage wäre so, was erhofft man davon? Also was wäre der Ausgangsposition, auch wenn North zum Beispiel nicht rangekommen wären? Also daraus wäre kein Versuch für Frankreich entstanden. Es war nicht so offensichtlich, oh, da ist mega viel Platz, lass uns einen riesen Skip-Pass hat spielen. Also das war einfach so, wo man kurz gesehen hat, ich schalte mein Gehirn aus und schmeiße den Ball einfach weg. Also wäre meine Begründung dafür.
Das war halt sehr risikoreich. Ich meine, um das einmal noch gerade nachzuerzählen, wie die Waliser rangekommen sind, in der 46. Minute gab es von Thomas Williams den Versuch, den Gareth Anscombe dann erhöhen konnte, dann stand 16-7. Dann der erste Versuch von George North in der 51. Minute, auch von Gareth Anscombe erhöht, stand 16-14. Dann gab es für einen vom eingewechselten Dan Bigger einen Penalty-Kick und die Waliser führten auf einmal mit 17-16. Durch einen Penalty-Kick von Camille Lopez, der ein paar Minuten vorher noch einen Drop-Goal versetzt hat, führten die Franzosen mit 19-17. Und dann in der 71. Minute so einen Hochrisikopass zu spielen, muss man da eventuell dann tatsächlich weniger Risiko gehen, vielleicht so ein bisschen dann auch mehr ins Stürmerspiel geben, mehr Phasen gehen, als das, was die Franzosen gemacht worden sind. Ist ein bisschen, bisschen wild im Kopf geworden, hatte man das Gefühl.
Ja, aber ohne, also das hätte ich vielleicht mehr verstanden, wenn sie wirklich, keine Ahnung, 20-10 hinten lagen, aber die haben wirklich, also die haben sich wieder ins Spiel wieder reingekämpft sozusagen, nachdem sie so doll geführt haben und dann doch mal Wales wieder dran waren, haben sie gesagt, okay, jetzt führen wir halt wieder und es gibt nur noch wenige Zeit auf der Uhr, also das ist halt so eine wirklich, wirklich eine Top-Top-Mannschaft, so wie Neuseeland oder normalerweise Irland und England, würden das meiner Meinung nach nur runterspielen, taktisch hat spielen. Da schattet man den Gehirn so ein bisschen um und sagt, okay, jetzt brauchen wir kein Risiko, wir führen doch, das Spiel ist relativ eng, das Wetter ist eigentlich ziemlich schlecht, so wie Mainz hat, so wie eine Plattform mit den Stürmern aufzubauen und genau in dem Moment, wie ich gesagt habe, also einfach normalerweise erwartet man schon von einem Stürmer, also Ball wirklich festnehmen, reingehen, Kontakt wirklich aufbauen, Plattform, der Struktur oder diese, ja, die Struktur hat einfach gefehlt und ich kann es auch nicht erklären, wieso ja die Franzosen sowas probiert haben, also es war nicht nötig, meiner Meinung nach.
Ja, die Franzosen hatten dann ja auch noch 8 Minuten Zeit, eventuell hier das Ergebnis dann zu verbessern, beziehungsweise das Spiel nochmal zu drehen, aber sie haben es nicht geschafft, weil die Waliser dann wirklich gute Defensive gezeigt haben, aber am Ende bleibt eine absolut enttäuschende Niederlage für die Franzosen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich davon erholen werden.
Ja, ich hab's in der Preview halt so ein bisschen angesprochen, ne, diese, also was mir fehlt, also ich gucke halt schon Rugby, seitdem ich klein war, halt zu Hause immer. Und was war immer damals so, die Franzosen, die können immer, also die geben halt alles und dieses Nationalhymne, Marseillaise, also die geben wirklich Gas, ne? Aber irgendwie über die Jahre hat irgendwas, ne? Also du hast auch gesprochen, ja, 2007, aber 2007 ist eine Weile her und irgendwie seitdem verlieren die so nach und nach diesen, ich weiß nicht, will nicht so umtreiben, aber so diesen Nationalstolz in der Nationalmannschaft. Also deshalb werden sie davon erholen, weiß ich nicht. Aber ist es denen so wichtig? Ist, wäre meine Frage. Also ist es so wichtig, dass Frankreich irgendwie in Six Nations gut abschneidet? Ist es wichtig, dass Frankreich in der Weltmeisterschaft gut abschneidet? Sind die dann enttäuscht oder haben sie sich wieder erholt, hat heute und denkt, c'est la vie, wir haben verloren, aber das ist so, was mir so rüberkommt gerade.
Ja, wir werden das sehen. Wir sprechen gleich nochmal über die Spiele, die es dann nächstes Wochenende geben wird. Die Schotten führen mit 5 Punkten, punktgleich mit England 5 Punkte, Wales 4 Punkte, Frankreich 1 Punkt, Irland und Italien haben im Moment 0 Punkte. Wir haben das letztes Jahr bei unserer Six Nations Berichterstattung schon gemacht. Was hat dir am besten gefallen am Wochenende? Oder wer hat dir am besten gefallen am Wochenende?
Was mir am besten gefallen hat, war wirklich diese krasse Verteidigung von England, dieses Pressure. Die Fans war auf jeden Fall da zu sehen, das war mega gut. Und wer mir davon in England sehr gut gefallen hat, obwohl er nicht zum Man of the Match gekrönt wurde, ist Henry Slade. Der ist jemand, der so immer so am Rande des Kaders war, seit einigen Jahren. Spielt meiner Meinung nach richtig, richtig tolles Rugby bei Exeter und hat gestern einfach mal, war für mich mein Spieler des Tages, aber Vunipola war auch sehr, sehr gut. Also das hat mir richtig gut gefallen.
Marco Vunipola wurde Man of the Match gestern bei diesem Sieg der Engländer gegen Irland. Der Einser, der Stürmer, der Engländer. Ich muss mich da anschließen. Mir hat England insgesamt als Teamleistung am besten gefallen an diesem Wochenende, weil von dieser Leistung, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir diese Leistung sehen würden von den Engländern, dass sie wirklich von der ersten bis zur 80. Minute Vollpower gegeben haben und dass sie Irland überhaupt nicht ins Spiel gekommen oder kommen haben lassen. Und das fand ich wirklich, war eine überragende Leistung der Engländer, die ich ihnen so nicht zugetraut hatte. Nicht am Anfang dieser Six Nations gegen frische Iren.
Ja, nee.
Was hat dir nicht gefallen?
Was hat mir nicht so gut gefallen? Ja, also das Spiel von Wales und Frankreich war von der Spannung so wirklich 10 von 10 und von Qualität hatten 0 von 10, hätte ich gedacht. Also, dass Wales da irgendwie doch am Ende das Ding gewonnen haben, Glückwunsch auf jeden Fall, machen mir so ein bisschen Sorgen für Frankreich, wie ich halt erwähnt habe, wie geht es halt weiter überhaupt in französischem Rugby. Da ist ein bisschen enttäuscht. Muss ich mal zugeben.
Ich muss sagen, die zweite Halbzeit der Franzosen hat mich wirklich sehr enttäuscht. Und das ist mein Lowlight dieses Wochenendes, weil eine 16-0-Führung darf man einfach nicht aus der Hand geben. Und dass sie die aus der Hand gegeben haben, ist vielleicht ein größeres Zeichen, als dass sie nur ein Spiel verloren haben, sondern dass sie eventuell dann wirklich nicht konkurrenzfähig sind bei den ganz großen Nationen der Six Nations und dann ja auch im September und Oktober dann bei der Weltmeisterschaft. Aber darüber werden wir dann bei gegebener Zeit dann noch sprechen.
Ja, ich frage mich halt, ne, also wenn du dir überlegst, wie soll so eine französische Mannschaft gegen Irland und England spielen? Das wäre meine Frage, das wäre sehr interessant. Also haben die es drauf, wirklich England oder Irland zu schlagen? Mal sehen.
Wir werden das sehen. Wir werden nächste Woche wieder drei Spiele haben. Das eine ist am 15.15 Uhr am Samstag Schottland gegen Irland, danach Italien gegen Wales um 17.45 Uhr in Rom. Und dann am Sonntag England gegen Frankreich. Auf welches dieser drei Spiele freust du dich am meisten? Wahrscheinlich auf das erste, oder?
Nee, eigentlich das letzte. Also Le Crunch, sagen die halt so. Ne? Also Frankreich gegen England ist immer ziemlich spannend. Und jetzt, also ich will halt mal sehen, ob England wieder draufbauen kann und auf so einen krassen Start wieder ja dieses Momentum hat mitnehmen können. Also ich glaube, dass es halt einfach mal ja spannend zu sehen wird. Ja, ich glaube, dass England gewinnen wird und wie Frankreich reagiert, da freut mich am meisten. Also Irland, Schottland natürlich ein bisschen parteiisch, aber Frankreich, England ist, worauf ich am meisten freue.
Ich freue mich am meisten tatsächlich auf Schottland gegen Irland, weil ich möchte die Reaktion der Iren sehen nach dieser doch sehr enttäuschenden Niederlage. Die Schotten kommen mit viel Selbstvertrauen. Es war der Sieg nur gegen Italien und trotzdem haben sie die ersten 5 Punkte im Sack. Und dass sie zu Hause im Murrayfield große Leistungen zu leisten imstande sind, das haben sie letztes Jahr gezeigt, als sie die Engländer damals besiegt haben und relativ klar sogar besiegt haben. Und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel mit am meisten. England gegen Frankreich wird bestimmt ein tolles Spiel. Twickenham etc. ist alles toll. Aber Schottland gegen Irland, da bin ich sehr, sehr gespannt nächste Woche Samstag.
Du bist auch ein riesen Fan von Flower of Scotland dann, ne?
Absolut. Also
es ist auf jeden Fall Stimmung pur, da.
Ja, auf jeden Fall.
Da singen beide Mannschaften, ne? Also Irland und Schottland singen halt beide dann gleich alle. Das ganze Stadion singt.
Ja, und Irland hat auch eine tolle Hymne und Flower of Scotland ist auch toll. Und wie gesagt, Sonntag dann 16 Uhr England gegen Frankreich wird hoffentlich ein famoser Abschluss dieses zweiten Wochenendes der Six Nations. Wir haben über das erste Wochenende gesprochen. Das war Donald Peoples, der Experte aus unserem Rugby-Podcast Vorpass mit seiner Expertise zu diesem Wochenende, zu den ersten drei Spielen der Six Nations. Danke, Donald.
Dankeschön.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
auf kurios.
Wir haben jahrelang was gewonnen.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Außer nichts, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.